Ja, man geht auf individuelle Bedürfnisse der Artists ein und guckt, was kann ich machen, wie kann ich da unterstützen, dass die Ziele und Wünsche und Träume von diesen Artists irgendwie möglichst in Erfüllung gehen. So, das macht eigentlich ein Musiklabel, beziehungsweise irgendwann diese ganze Beratung und Formung und ne, was könnte man auch machen, ist dann vielleicht auch irgendwann Management-Thema. Ne? Aber so ganz am Anfang würde ich sagen, macht so ein Musiklabel diese ganzen Sachen.
Dann heiße ich heute einen Gast willkommen, und zwar die liebe Johanna Bauhus ist bei uns. Erstmal hallo, schön, dass du da bist.
Hallöchen.
Hi, du bist die Gründerin von Ladies und Ladies, und zwar haben wir vor ziemlich genau einem Jahr die Lisa Spielmann interviewt, und die hat eben von dem Label gesprochen. Und da habe ich mir damals schon gedacht, das wäre super spannend, dich mal einzuladen, mal mit euch zu quatschen, zu besprechen, was macht ihr überhaupt für Artists, was macht ein Label, ab wann kann man als Musikerin zu einem Label gehen, wobei kann ein Label unterstützen. Und generell fand ich eben auch spannend, dass es ein sexistisches Label ist, so wie ihr sagt. Also mich interessiert auch ein bisschen der Hintergrund, warum braucht es das, wie kam es zur Gründung, und deswegen habe ich dich eingeladen und schön, dass du da bist.
Ja, vielen Dank für die Einladung auf jeden Fall. Freut mich auch, hier zu sein. Aber ich muss direkt sagen, es ist nicht ein sexistisches Label, sondern es ist das erste offiziell sexistische Musiklabel.
Geil.
Das ist ein Unterschied.
Das ist ein Unterschied. Lass uns doch damit gleich mal anfangen. Wie kamst du dazu? Wieso hast du dich berufen dazu? Und wieso brauchst du das überhaupt?
Also originär und ganz am Anfang war das nicht nur ich, sondern das waren so, also meine Freundinnen und ich. Und das ist so ein Gemeinschaftsprojekt irgendwie. Also da hat irgendwie jede Person sowas reingebracht, was, also die Perspektive, also eine künstlerische Perspektive zum Beispiel. Dann war also erstmal die Idee, wir machen quasi ein Musiklabel als Kunstprojekt, so ein bisschen so wie Burschenschaft Hysteria. Und drehen den Spieß mal um und sagen einfach, wir sind das erste offiziell sexistische Musiklabel der Welt, um so ein bisschen Salz auf den Spiegel Musikindustrie zu streuen. Und das war erstmal so auch so ein bisschen unser Hauptansinnen. Gleichzeitig hatten wir dann aber auch schon direkt eine Freundin im Label, die halt eben Psychotherapeutin ist und auch Erfahrung hat in der Therapie oder in der Begleitung von transidenten Menschen. Und mit der wir dann auch ganz am Anfang, es ist ja jetzt auch mittlerweile jetzt fast 10 Jahre her, wo wir angefangen haben, ja, unsere Hausaufgaben gemacht hat. Also quasi, also erstmal so unsere feministischen Hausaufgaben. Also was bedeutet es überhaupt, wenn man sich jetzt auf die Straße stellt und sagt, ja, wir sind irgendwie sexistisch, ne? Also das ist ja eigentlich ein Wort, was dann genau eigentlich unsere Zielgruppe auch ja zu Recht verprellen könnte. Genau, und deswegen ist es halt umso wichtiger, dass man dann, wenn man schon so, ja, so riotet, sag ich mal, oder so ein raushaut, dass dann so dahinter aber irgendwas steckt. Und deswegen haben wir eben viel Zeit damit verbracht, unsere Werte zu definieren, so einen Wertekodex aufzuschreiben, Sachen zu formulieren, Sachen umzuformulieren, Sachen neu zu formulieren. Und das waren wirklich, wirklich richtig viele Stunden und Monate, in denen wir uns eben getroffen haben. Und auch geguckt haben, wie kommen wir da auch alle zusammen, so dass ja wenigstens die Perspektiven, die wir mit einbringen, alle gut abbilden können.
Mhm. Ich fange mal bei dem an, was du gesagt hast mit der Musikbranche, Salz auf den Spiegel sozusagen. Also um da kurz mal so ein paar Zahlen auch zu nennen. Ich weiß es aus der Musikproduktion, da reden wir von 2 bis 3% der Songs, die man so hört, die so veröffentlicht werden, die werden von Nichtmännern, nenne ich es jetzt mal, produziert. Das heißt, zu 97, 98% liegen die Songs, die produziert werden, in Händen von, oder die Produktionen in Händen von eben Cis-Männern, sage ich jetzt mal. Hast du da ähnliche Zahlen? Weil ich weiß, das ist ein branchenweites Thema, ich weiß es eben speziell für die Produktion. Also wir reden ja von krassen Ungleichheiten, deswegen, das interessiert mich, machst du da vielleicht ein paar Zahlen, und wieso war dann so dieser, oder wie, was war euer persönlicher Bezug dazu, zu sagen, ja, da muss mal irgendwie was gesagt werden oder ein Statement raus oder eben ein Gegenpol geschaffen oder Salz?
Ja, also ich habe auch so ähnliche Zahlen wie du, leider. Man denkt ja immer, also bei ein paar Feldern wird es so ein bisschen besser. Also zum Beispiel, wie ist die Diversität oder wenigstens die Genderparität auf Festival-Lineups? Also die wird, sage ich mal, besser. Aber trotzdem haben wir auf den ganz großen Festivals immer noch eine Quote von nicht männlichen Menschen solide im einstelligen Bereich, ne? Und wenn man jetzt sich anguckt, dass so die Werke, die veröffentlicht werden, wer die geschrieben hat oder wer da als UrheberInnen bei der GEMA zum Beispiel genannt werden, dann liegt das auch so bei, ich glaube, auch echt unter 2%. Also jedenfalls, wenn es reine nicht männliche Teams sind. Also ich benutze ja, also ich weiß auch, dass der Begriff Flinter ist jetzt nicht der allerbeste, aber in Ermangelung an besseren Begriffen nutze ich den. Also Female, Lesbian, Inter, Non-Binary, Trans und Agender-Person, um nicht vielleicht immer nicht männliche Menschen sagen zu müssen. Und das deckt sich ja so ein bisschen mit deiner Zahl mit ProduzentInnen. Ne? Und ich weiß auf jeden Fall, als wir damals mit meiner Band, also mit Wenn einer lügt, dann wir, unser erstes Album rausbringen wollten und das auch über das Ladies und Ladies Label veröffentlichen wollten, da wollten wir so eine All-Flinter-Produktion machen. Was eben bedeutet hat, dass wir uns eine Produzentin suchen mussten. Die hatten wir zum Glück irgendwie im Freundeskreis, also die war halt schon da, aber dann ging es ja auch weiter, dann mussten wir auch irgendwie gucken, wo lassen wir das pressen, ne? Und überall arbeiten die Boys oder haben halt, sage ich mal, die Zügel in der Hand. Und das ist gar nicht so einfach. Aber es ist möglich. Es ist wirklich möglich. Also es kostet halt Zeit, die zu finden, aber man kann sie finden.
Jetzt ist es ja so, das ist aus einer fixen Idee heraus entstanden. Sowas habe ich auch schon mal gestartet. Ich hatte 2022 ein Flinter-Hip-Hop-Festival veranstaltet online. Und das hat mich ganz schön viel Zeit gekostet und Energie und auch viel Lernerfahrung. Zum Beispiel der Begriff Flinter, dass da eben zum Beispiel auch männlich gelesene Transmenschen mit gemeint sind. Also allein die Auseinandersetzung, die ging sehr viel tiefer als alles, was ich davor wusste. Ja, ich habe da einiges gelernt, auch dass es gar nicht so einfach ist, sich mit dem Begriff Flinter überhaupt zu positionieren und so weiter. Jedenfalls, ich war dann irgendwann entmutigt, weil ich muss auch von irgendwas leben oder möchte und darf auch von irgendwas leben. Und deswegen die Frage, das geht ja jetzt schon 10 Jahre, was war der Unterschied? Wieso trägt das so lange? Es war ja eine fixe Idee. Das heißt, es muss ja auch irgendwie Anklang gegeben haben. Wie habt ihr euch da reingefunden, dass ihr jetzt eben als Label so dasteht und Künstlerinnen wie zum Beispiel Lisa Spielmann unterstützen könnt?
Ja, also ja, es war eine fixe Idee, die ist halt wirklich irgendwie auf einer WG-Party in Dortmund entstanden. Ich habe zu der Zeit als Innovationsmanagerin gearbeitet und ich habe Produktdesign studiert. Und das ist, also ich wollte immer Erfinderin werden und da war dieser Studiengang Produktdesign und Maschinenbau relativ nah dran am Erfindertum, sage ich mal. Und ich wollte immer auch Entrepreneurship, also ich wollte immer auch irgendwie was Eigenes gründen. Und dann ist halt eben, sind meine Freundinnen von Natur wiedergekommen, so Deutschland, Österreich, Schweiz, und haben halt gesagt, so, boah, wir haben keine andere weiblich gelesene Person auf der Bühne gesehen. Und da ist mir das dann so wie die Schuppen von Augen gefallen. Das war dann so 2016 oder 2015 ungefähr, dass das halt immer noch so ist. Also ich bin Musikkonsumentin, seit ich denken kann und bin auch immer in so, ja, auf Konzerte gegangen, sehr, sehr regelmäßig, teilweise mehrmals die Woche in so Jugendheime am Anfang, als ich so 15, 16 war, wo halt alle meine Freunde, und hier gender ich jetzt nicht, weil es waren halt Männer, in der Band gespielt haben und ich war so die Freundin von, ne? Und ich habe das damals auch nicht irgendwie, das war halt so, und ich habe das nicht so kritisch hinterfragt. Und dann, wie gesagt, diese 10 Jahre später auf dieser WG-Party in Dortmund, da ist mir das dann so wie die Schuppen von Augen gefallen. Da dachte ich, das kann doch nicht sein, dass es immer noch so ist. Ja, und dann hat man so ein bisschen hingeguckt und dann hat man auch wirklich so gemerkt, ja, zu dem Zeitpunkt, also wirklich so 2015, 2016, gab es für mich nicht viele sichtbare andere Bands, außer halt Wenn einer lügt, dann wir, die keine männliche Besetzung hatten. und die so in der Größe agiert haben, also kleine Bühnen, jetzt keine großen Superstars, ne, die den Weg schon gemacht haben, mit denen man sich vergleichen hätte können. Und dann fing das irgendwie so ein bisschen so an, dass man so gerne so FreundInnen-Bands gehabt hätte, also mit denen man sich austauschen kann, denen man vielleicht auch mal einen Gig zuschieben kann, wenn man selber keine Zeit hat und gebucht wird von Leuten, die vielleicht auch schon gemerkt haben, jo, wir sollten ein bisschen mehr auf Diversität oder wenigstens auf Genderparität achten. Und deswegen laden wir, wenn einem, dann wir ein. Und manchmal konnten wir halt nicht. Und dann hätten wir halt gerne dann irgendwie jemand anderes vorgeschlagen. Und dann haben wir auch erstmal angefangen zu suchen. Das war dann eben gar nicht so leicht. Also so hat das irgendwie gestartet. Und du hast auch gerade schon was ganz Wichtiges angesprochen. Du hast gesagt, du musst auch von irgendwas leben können. Und wir haben das aber damals gar nicht so mit irgendeinem kapitalistischen Hintergrund oder so gedacht. Und ja, auch für unsere allererste Veranstaltung habe ich bestimmt 2 Wochen recherchieren müssen, um 5 Bands zusammenzufinden, die passend waren, um auf unserer allerersten Labelparty irgendwie aufzutreten. Und ich hätte das ja in einer halben Stunde machen können, wenn es um Männerbands gegangen wäre. Ich habe einfach alle Kumpelsbands gefragt und locker 5 Stück hätte ich da zusammengekriegt. Ne? Ganz easy. Wahrscheinlich in 30 Minuten hätte ich dir ein 2-tägiges Festival gebucht. So. Aber ja, wenn man also Zeit, das Geld, das halt betrachtet, dann ja, hast du natürlich recht, irgendwovon muss man leben. Aber auch natürlich, wenn ich jetzt die Männerbands gebucht hätte, wäre das ja kein Garant dafür gewesen, dass ich durch diese Veranstaltung irgendwas verdient hätte. Ne? Im Gegenteil, also ganz, ganz viele VeranstalterInnen verdienen daran nichts. Also nicht in der Größenordnung. Das ist dieses typische, die Bands spielen für einen Kasten Bier oder einen Kasten Limo. Das kommt auch nicht, also das ist scheiße, das kommt aber auch nicht von ungefähr. Also ganz oft ist das eben so eine Hobbyveranstaltung und Menschen, die halt irgendwie im Ehrenamt Kulturveranstaltungen machen wollen und irgendwie Subkultur stärken und da halt irgendwie Bühnen zur Verfügung stellen und da die ganzen Orga-Aufwand machen und dann vielleicht mal irgendwie einen Fördermittelantrag stellen, damit man so die Kosten wenigstens ein bisschen gedeckelt kriegt und nicht die ganze Zeit auch noch in privates Risiko geht, weil das machst du ja als Veranstalterin, das hast du ja wahrscheinlich auch erlebt.
Ja, weil online wurde nicht gefördert, also ein Online-Festival wurde nicht gefördert und sowieso ein Flinter-Festival auch nicht und Hip-Hop sowieso gar nicht, weil nicht studiert und nicht Jazz. Also ich habe das alles privat getragen, genau. Ich bin da ein bisschen blauäugig rein. Und ich verbuche das als Seminarkosten.
Ja, so ähnlich war das auch bei unserem Cock am Ring-Projekt irgendwann. Also wir haben da schon Fördermittel bekommen, aber alle Fördermittel, die du dann kriegen kannst, die decken ja eben die Kosten ab. Und die machen halt nicht, dass du dir hinterher ja irgendwie was auf die Tasche legen kannst. Mm-mm. Also in keinem Fall. Das heißt, die ganze Zeit, die du da reinsteckst, und bei Cock am Ring zum Beispiel waren das 10 Monate Arbeit, sie ist unbezahlt. Und das muss man sich erst leisten können. Ne? Und deswegen ist es natürlich auch privilegiert, wenn man sich das leisten kann, weil man vielleicht einen Job hat, der einen trägt und der dann noch macht, dass man in seiner Freizeit sowas stemmen kann. Ne?
Okay, Cock am Ring, übrigens sehr, sehr geile Aktion, fand ich mega. Vor allen Dingen, das war auch etwa in der Zeit, ich glaube, es war sogar dasselbe Jahr, war das 22?
Ja.
Ja, genau, das war kurz nach meinem Festival, deswegen, das war, fand ich sehr, sehr cool, weil es selber Scheinwerfer war. Okay, lass uns aber nochmal die 10 Jahre zurückgehen zur Labelarbeit. Ne, es war eine Schnapsidee, jetzt ist es aber so, es gibt eine gewisse Definition, was macht ein Label? Und das wäre jetzt echt mal so eine Frage, weil ich bin ja hier für die Musikerinnen, die eigene Songs schreiben und planen, die zu veröffentlichen. Und ich denke mal, das Bild von einem Label hat sich in den letzten Jahrzehnten auch sehr stark gewandelt. Deswegen die Frage an dich, wie definiert ihr, also was ist eure Labelarbeit, was ist das, was ihr als Label anbieten könnt, könnte es sinnvoll sein, als Artist sich ein Label zu suchen und nicht ganz independent zu sein? Was ist aber auch im Gegenwert dazu natürlich der Preis? Was kostet das?
Ja, okay. Ich versuche mal, mich so kurz wie möglich zu fassen erstmal. Das sind große Fragen auf jeden Fall. Wie gesagt, wir haben ja gestartet mit so einer Art Kunstprojekt und wir hatten irgendwie selber nicht so wirklich Ahnung davon, ne? Also wir waren alle nicht aus der Musikindustrie zum Beispiel. Und ich wusste irgendwie, wie man was gründet oder wie man Produkte auf den Markt bringt. Aber eher so physische Produkte und nicht so Dienstleistungen, was ein Musiklabel eben ist. Und deswegen habe ich dann als allererstes mal, das hieß Erasmus für JungunternehmerInnen. Da konnte man dann quasi so einen Berufseinstieg erlernen bei jemandem, der das eben schon länger macht. Und in dem Fall bin ich dann zu einem Musiklabel nach Österreich gekommen und war da eben 1,5 Jahre und habe bei Spam Records, auch richtig tolle Leute, gelernt, wie Musiklabel geht, beziehungsweise wie die Musiklabel machen. Und das ist, da sage ich auch, glaube ich, direkt schon was Wichtiges. Jedes Musiklabel ist so ein bisschen anders, was so den Leistungskatalog angeht und was so den Fokus angeht und was vielleicht auch die Skills angehen. Und wir wollten schon so ein Skill-Sharing-Moment schaffen. Also wenn wir uns als Band, also wir haben das ja für Wenn ein dann wir eigentlich originär gegründet, weil wir dachten, wir bringen uns selber ganz groß raus. So dieses, es war jetzt nicht so, dass irgendwie die großen Labels bei uns geklopft hätten, ne? Sondern dachten wir auch, okay, ist ja dann Win-Win. Wir schlagen irgendwie in so eine Kerbe, wir writen ein bisschen, wir machen Aufmerksamkeit für was wir halt scheiße finden, wo wir laut für sein wollen. Und wir bringen uns selber raus. Und dann so mit der Idee natürlich, ja, dann bleibt da die ganze Kohle bei uns. Aber es bleibt dann auch die ganze Arbeit bei uns. Und dann mussten wir uns natürlich auch alles beibringen, wie das geht. Also ich habe ja Jahre gebraucht, um zu lernen, was man können muss, um eine erfolgreiche oder beziehungsweise um die Weichen zu stellen, eine erfolgreiche Veröffentlichung machen zu können. Ja. Und dann muss man natürlich, also man muss sich irgendwie, oder als Label muss man sich dann irgendwie einen Digitalvertrieb besorgen, muss sich einen physischen Vertrieb besorgen, man muss halt ein Unternehmen gründen, man braucht dann Labelcode, man muss sich irgendwie um GEMA-Sachen kümmern, um GVL-Sachen. Man ist ja so ein groß, also es fängt ja mit einer großen Datenverwaltung eben an, ne? Also du lässt dir ja Nutzungsrechte von Musik übertragen. Schließt dann zum Beispiel Bandübernahmeverträge mit KünstlerInnen und um diese Nutzungsrechte nutzen zu dürfen, musst du halt und dafür halt dann was abzubekommen, ne? Also Prozente zum Beispiel von den möglicherweise Gewinnen, die irgendwann vielleicht mal passieren, musst du eine Leistung bringen. Und das kann dann zum Beispiel eben sein, ich begleite dich, ich mache dir eine Release-Strategie, ich stehe mit allen Fragen zur Verfügung, die halt gerade junge Artists eben haben. Ich versuche mit dir zusammen eine KünstlerInnen-Identität zu erschaffen, die dir gut tut und die du auch langfristig durchhalten kannst und möchtest. Ja, also wie viel gebe ich über mich preis im Internet zum Beispiel? Ne? Auch eine ganz wichtige Frage. Und wie möchte ich wahrgenommen werden und was kann ich eben dafür tun, dass mich die Außenwelt so wahrnimmt und dass ich irgendwie stattfinde, wo auch immer ich stattfinden möchte? Und das ist ja auch sehr unterschiedlich. Also, ja, man geht auf individuelle Bedürfnisse der Artists ein und guckt, was kann ich machen? Wie kann ich da unterstützen, dass die Ziele und Wünsche und Träume von diesen Artists irgendwie möglichst in Erfüllung gehen? So, das macht eigentlich ein Musiklabel, beziehungsweise irgendwann diese ganze Beratung und Formung und ne, was könnte man noch mal, ist dann vielleicht auch irgendwann Management-Thema, ne? Aber so ganz am Anfang würde ich sagen, macht so ein Musiklabel diese ganzen Sachen. Ne? Genau, und schützt Artists auch davor irgendwie, also das ist auf jeden Fall unser Ansinnen, Entscheidungen zu treffen, die vielleicht nicht so einfach umkehrbar sind hinterher wieder. Also da kennt man ja diese typischen Knebelverträge irgendwie, die da so geschlossen werden. Und dann, wenn wir uns dieses ganze rechtliche auch schon rangekarrt haben, dieses rechtliche Wissen, dann geben wir das natürlich auch weiter an die Artists. Ne? Also wir haben auch ganz früh schon mit Lisa Schell, also da auch nochmal Grüße gehen raus, Die ist halt Anwältin, Musikrechtsanwältin auch. Auch ganz viel zusammengesessen schon und so, also mal erklären lassen, ne? Und dass man dann zum Beispiel weiß, okay, wenn ich irgendwo unterschreibe, dass ich so Leistungsschutzrechte gemäß der gesetzlichen Schutzfrist abgebe, dann bedeutet das bis 70 Jahre nach meinem Tod.
Hm. Wow.
Und das weiß halt keiner, weil so genau steht es da halt nicht drin. Und das ist jetzt so, ne, also ist jetzt ein sehr plakatives Beispiel, aber eben zu gucken, faire Verträge, das war uns am Anfang auch ganz wichtig zu machen, den Künstlerinnen alles zu erklären, möglichst keine gemeinen Knebelsachen zu machen. Und ganz am Anfang haben wir ja eben, das war ja quasi das Gute, dass wir gesagt haben, wir sind Label und Band in Personalunion und müssen die ganze Zeit so auf die Verträge gucken, dass wir aus beiden Perspektiven die Dinge unterschreiben würden. Und dann ist es aber so, und das führe ich jetzt vielleicht auch zu weit, dass man dann vielleicht irgendwann merkt, okay, aber über die Sachen oder die Streams oder die Verkäufe, auf die wir uns geeinigt haben und auf den Split, den wir als Label bekommen darf für unsere Leistungen von den Artists, können wir uns nicht finanzieren. Und gerade also ich glaube, kein Label kann das von Tag 1, never ever, und die meisten auch nicht nach Jahren. Also das ist in den allermeisten Fällen eben so ein Hobby, das sehr viel Zeit einnimmt. Und die meisten Leute wollen das aber auch professionalisieren, die ein Label halt führen und da haben auch Lust drauf, also wir auf jeden Fall. Wir wollten das so machen. Und dann kommt man natürlich nach Jahren mal irgendwann an den Punkt, wo man denkt, aha, dafür sind diese Knebelverträge also da. Ne? Dass man also nicht Artists irgendwie 3, 4, 5, 6 Jahre aufbaut, unentgeltlich. Man hat in den meisten Fällen bis dahin noch keinen Cent an denen verdient, hat aber vielleicht wirklich über Jahre täglich, wöchentlich, mindestens monatlich, mindestens im Quartal einmal mit denen zu tun gehabt und da viel Zeit reingesteckt. Und dann wieder auch Zeit ist Geld, wenn man das so sagen möchte. Ja, genau. Und dann fragt man sich natürlich schon, okay, wie kann ich mein Wertekodex weiter aufrechterhalten? Wenn es eine Gefahr geben kann, natürlich, dass Artists, also dass ich eigentlich immer mitwachsen muss mit Artists. Und immer leisten muss, dass ich mehr leiste, dass sie halt nicht, möglichst nicht irgendwie sagen, okay, jetzt habe ich den nächsten Bereich, jetzt gehe ich zu einem größeren Label.
Mhm.
Ja.
Ich habe mir da eine naive Frage gestellt. Wenn es ja eine Dienstleistung ist, warum dann überhaupt, weil ich persönlich, bin ehrlich mit dir, der Gedanke, Splits abzugeben, der würde mich schon blockieren. Einfach reine Gefühlssache. Und vielleicht würde sich das für mich sogar als Artist fairer anfühlen, dass ich sage, okay, es ist eine Dienstleistung, weil es ist natürlich mega cool, wenn erfahrene Menschen mir helfen, eine Artist-Persona aufzubauen, zu entwickeln, die mir entspricht und natürlich, also generell mit eurer Erfahrung, und dass das halt seinen Preis hat.
Ja.
Einfach als Dienstleistung sozusagen. Ist das auch eine Möglichkeit und fällt das dann noch unter Labelarbeit oder ist da dann die Grenze?
Also bei uns wird das gehen, theoretisch. Also ich habe das auch schon mal gesagt, dass das möglich sein könnte. Ne?
Mhm.
Dass ich dann halt eine Rechnung stellen muss. Nur also ich als selbstständige Person und ich bin neben dem Musiklabel eben auch noch selbstständig mit anderen Dingen, muss einen Stundenlohn nehmen, den sich die allermeisten Bands nicht leisten könnten.
Mhm. Ja. Da sind wir ja auch genau an dem Punkt, weil zu uns kommen ja Musikerinnen, die ja eben, wenn überhaupt, vor sehr vielen Jahren mal Sachen veröffentlicht haben, weil sie produziert wurden und die es jetzt selber lernen möchten. Das heißt, da fließt im Moment eben noch kein Geld, weil es halt, wenn überhaupt, findet die Musik auf der Bühne statt, aber halt sonst eben noch nicht. Und ja, das kennen wir auch. Und genau, da ist der ganze Fluss noch nicht so ganz da. Genau. Ja.
Ja, Ja, klar. Also, ne, und dann ist es, man einigt sich da so ein bisschen da drauf, dass man so beide an das Projekt glaubt. Das ist halt eigentlich, ist es so ein bisschen wie Aktienhandel oder
Stimmt.
Börse oder Krypto oder keine Ahnung, ne?
Ja.
Es ist ein Gambling und da muss man Typ für sein. Und ja, aber ich, ja, 10 Jahre habe ich da jetzt so viel Zeit reingesteckt. Wenn, ich glaube, ich kann mir, ich sollte mir das jetzt nicht ausrechnen, ob ich da auf der Plus- oder auf der Minusseite bin. Also das ist relativ klar. Ne? Und deswegen ist es dann aber auch so wichtig, dass sobald dann irgendwie mal eine Band vielleicht ein bisschen was reinspielt, dass man die halt nicht mehr verliert. Ne? Weil es, und du fängst ja, du kannst, das ist halt die große Scheiße, NewcomerInnenförderung ist immer teuer und du kannst es nicht nur machen. Du brauchst ja dann irgendwann die Artists, die das auch alles finanzieren und die dann auch bleiben und bleiben wollen. Und dann ist natürlich ganz, ganz wichtig, dass man da eine gute Bindung und eine gute Beziehung zu aufbaut und dass die einem vertrauen und so. Das ist erstmal das A und O. Das ist auch für mich das größte Lob, wenn mir Bands sagen so, hey, ich vertraue dir.
Ja, das klang ja auch bei der Lisa eben so durch. Es klang auch so durch, dass das eben als ganz wertvoll erachtet wird, weil sie sich eben dadurch noch mehr auf ihre Musik konzentrieren kann und sich eben ansonsten sehr sicher weiß in ihrer, also dass sie, wie sie ist, als Mensch, der sie ist, was ihr wichtig ist, ihre Werte, dass die eben geachtet werden. Und eben sich um das ganze andere, was eben auch anfällt als Artist, ne? Also jetzt stell dir halt auch nochmal so eine Musikerin von uns vor, die dann also selber Songs schreibt, sie selber performt, selber produziert, ne? Und dann kommt das Ganze auch noch auf sie zu. Das ist halt einfach auch eine Menge. Und umso wichtiger ist es, wenn man schon Dinge abgibt, und das erleben wir ja eben auch bei unserer Arbeit, wenn, deswegen kommen viele zu uns, weil sie die Erfahrung gemacht haben, wenn ich die Produktion abgebe, klingt sie nicht so, wie ich möchte, ja. Oder es entstehen andere Abhängigkeitsverhältnisse und dadurch unangenehme Situationen, auch finanzielle. Das heißt, das ist ja, wie du sagtest, eine absolute Vertrauensbeziehung, und deswegen neigen ja viele eigentlich immer erstmal alles selber zu machen. Und das kann aber eben auch überfordern. Ja.
Ja, auf
Und
jeden Fall.
ja, und jetzt merken wir das eben auch, ne, wenn dann die Musikerinnen fertig sind. Also wir haben unfassbar tolle Songs, die dabei entstehen, ne, die sie selber produziert haben. Ja, und dann kommt eben der nächste große Schritt, und wir können zwar noch helfen zu zeigen, wo können sie das veröffentlichen, ja, aber eben das, was du all dann da leistest, das können wir eben nicht mehr auch noch leisten. Also eine Artist-Persona und so weiter und die ganzen Erfahrungen, die ihr euch ja jetzt auch aufgebaut habt. Ich habe mit dir im Vornherein ja auch schon gesprochen, weil am liebsten würde ich ja jetzt zu all unseren Musikerinnen sagen, hey, da ist ein Label, da seid ihr auch sicher aufgehoben. Aber so einfach ist es ja eben auch nicht, hast du gerade auch erklärt. Du kannst nicht alle Newcomerinnen betreuen, weil es eben eine sehr intensive Zusammenarbeit ist. Wann würdest du denn sagen, na, weil wir haben ja unterschiedlichste Artists, manche haben eben schon eine Fanbase, manche haben ausgebuchte Touren bis 2027, denen fehlt halt einfach nur das Album, ne, also die produzierte Musik, die Songs, die sie veröffentlichen können, jenseits der Bühne. Wann wäre für dich ein guter Punkt, für dich als Label-Owner, ein guter Punkt, wo du sagst, hey, da würde es sich auch für uns aus unserer Sicht lohnen, dass du dich vielleicht mal bewirbst, vorstellst, dass man mal miteinander quatscht, damit ihr eben nicht alles alleine machen müsst, denn es wird irgendwann einfach zu viel.
Ja, also gut, dass du das auch nochmal so klar sagst, es wird irgendwann zu viel. Und es geht ja bei allen KünstlerInnen darum, eine langfristige Karriere aufzubauen, die man dann eben durchhalten kann. Deswegen ist es natürlich auch wichtig, frühzeitig zu gucken, was kann ich abgeben, ruhigen Gewissens, wo kann ich irgendwie ein Team haben und den Menschen vertrauen. Es ist dann ja aber oft so, dass man das erstmal so mit Friends and Family macht, ne, die man halt nicht bezahlt. Oder nur ganz, ganz wenig bezahlt. Und also hier, so kannst du mir mal ein Plattencover machen oder kannst du mal dies oder kannst du mir mal irgendwie ein paar Venues raussuchen, wo ich mich mal bewerben könnte oder kannst du mir bei dem Aussand von Promosachen helfen oder. Wann man sich dann wirklich bei einem Musiklabel bewirbt oder bei uns bewirbt, also so sind wir ja auch, wir sind ja auch so DIY, ne? Und wir haben auch die ganzen Jahre nie auf so, was kommt dabei am Ende des Monats rumgeguckt, weil wir halt wussten, Ja, das ist ein Gambling. Vielleicht klappt das nie. Also, und deswegen würde ich auch sagen, es ist ganz unterschiedlich. Also es kann sein, dass wir ein Signing machen würden, nur weil uns ein einziger Song mega gut gefällt und wir so denken, boah, okay, wow, das ist jetzt ein Lieblingssong von mir, ich würde den voll gerne rausbringen. Und das bedeutet ja auch, dass ich hinter diesem Song stehen würde und dann hinter dem Artist. Also das müsste natürlich matchen, ne? Also man würde sich kennenlernen und würde dann denken, okay, wie bist du so drauf? Also stimmt da die Chemie? Ne? Wie ist dein Wertekodex? Wie ist unser Wert? Passt das zusammen? Und wenn das dann stimmt, also persönliche Beziehung und dieser eine Song, dann könnte das schon sein, dass wir ein Signing machen, dass wir sagen, komm, wir bringen den Song zusammen raus. Also ich möchte nicht so auf diese ganzen Hard Facts, sage ich mal, wie Spotify-Streams gucken oder FollowerInnen auf den Socials. Gleichzeitig ist es natürlich weiß man ja, wenn du schon so und so etabliert bist, dann macht's das einfacher, weil du natürlich erfolgreicher sein wirst. Also jede Promo-Agentur, die für irgendeinen Weltstar arbeitet, hat es einfacher als für Newcomer, oder NewcomerInnen, wo man der Welt erst noch erzählen muss, dass es die Person überhaupt gibt. Ja. Und deswegen ist es schon gut, also wenn man, sage ich mal, man macht vielleicht diese ersten Schritte selber, man macht vielleicht eine erste Aufnahme selber, also auch dieser eine Song, der müsste ja dann auch schon produziert sein im besten Fall, ne, zum Beispiel. Und kommt am liebsten mit einem fertigen Produkt, also einem Song oder einer EP oder sogar einem Album und kommt dann auch frühzeitig, also nicht, ich möchte das nächsten Monat rausbringen, sondern ich habe das hier und man sollte dann mindestens noch am liebsten 6 Monate Zeit haben, sodass wir überhaupt die Chance haben, richtige Strategien zu fahren. Ja? Mit Single Release und mit dies, das und weiß ich nicht, kleine Tour buchen oder irgendwie Release-Konzert und so. Da braucht man Vorlauf und man braucht immer mehr Vorlauf dafür. Ja, und dann sollte man halt gucken, was habe ich als Budget? Und wir schreiben ja, also eigentlich alle unsere Artists, die haben dann irgendwann früher oder später, die meisten aber direkt von Anfang an, irgendwie über Förderungen, Initiative Musik zum Beispiel. Dann sind wir ganz oft eben Partnerunternehmen und dann haben wir da immer irgendein Budget zwischen 10 und 30.000 Euro, um das Ding da rauszubringen. Und das brauchst du auch.
Wow.
Und da ist dann noch nichts für uns bezahlt. Ne? Also das Label hat davon nichts. Wir bezahlen damit dann irgendwie Promo-Leute, wenn wir nicht alles DIY machen. Wir bezahlen damit möglicherweise noch ein Studio. Ne? Meistens ist es schon gemacht.
Bei uns ja.
Ja, aber dann brauchst du Artwork. Dann musst du das pressen lassen. Und allein irgendwie Artwork und pressen lassen bei einer 500er Auflage von Vinyl.
Jetzt warst du kurz weg von Vinyl.
Ja, genau. Also wenn du eine 500er Auflage Vinyl machst, dann kostet ja allein diese Auflage so mit Artwork und Zipzap ganz schnell 5.000, 6.000 € nach Ende, also nach oben hin. Man sollte zusehen, dass man da nicht so viel mehr als das ausgibt, weil man muss sich ja dann auch mal kurz ausrechnen, wie viel kann ich mit 500 Vinyl wieder reinkriegen, wenn ich die für 25 € verkloppe.
Ja,
Ne?
ja.
Aber ja, das sind alles so Vorleistungen, die irgendwer tragen muss. Und ich als Musiklabel mache ungerne, gehe ich da in Vorleistung auch finanziell, weil ich das ja schon mit meiner Arbeitskraft mache. Jedenfalls nicht, wenn ich die Bands noch nicht kenne und noch nicht einschätzen kann. Ja. Und dann ist es ja eben auch ganz wichtig, dass die wirklich wollen, also dass die wirklich auch professionell Musik machen wollen. Und dann muss ich dann leider sagen, Hobbybands kann ich die Kapazitäten nicht für aufbringen, das zu machen, ne, die ganze Arbeit.
Also das merken wir auch bei uns in der Arbeit natürlich, dass es die Musikerinnen gibt, die anderweitig eingespannt sind in ihr Leben, aus welchen Gründen auch immer, anderweitig, beruflich, familiär, auch gesundheitliche Themen zum Teil. Die freuen sich, dass sie in der Lage sind, ihre Songs zu produzieren, und dann können sie das ja auch so veröffentlichen. Die haben zum Teil ja, wie gesagt, auch schon eine Fanbase. Wir haben aber eben auch die, die alles in die Musik reingeben, für die das jetzt natürlich so gut ist, selber die Sachen produzieren zu können. Das heißt, es funktioniert viel schneller, es klingt so, wie sie wollen, und vor allen Dingen die Produktionskosten senken sich ja dann dadurch, weil sie haben das einmal Invest, das zu lernen, auch zeitlich das Invest, und danach läuft das dann so durch. Und für die wäre das dann natürlich mega interessant, und die haben auch eben die Zeit, das ganze Leben ist auf die Musik ausgerichtet. Genau, für die wäre das dann auf jeden Fall interessant, weil dann können sie sich wiederum auf ihre Kunst konzentrieren und aufs Auftreten, und müssen sich nicht darum auch noch kümmern, weil allein schon Artist sein und produzieren und auftreten, das ist auch schon ein Vollzeitjob. Ja,
ja, total, ja, absolut. Ja. Ne? Also ja, gut, dass du das halt sagst. Und gleichwohl ich natürlich auch die Artists verstehen kann, die auch jahrelang in Vorleistung gehen, jahrelang im Proberaum sind, jahrelang dafür für die ganze Zeit nicht bezahlt werden. Und dann auf einmal an einen Punkt kommen, wo sie dann halt was abgeben sollen.
Ja.
Obwohl sie selber noch nichts dran verdient haben. Und das ist, dass sich das komplett scheiße anfühlt, kann ich komplett nachvollziehen. Und das ist auch scheiße. Es ist einfach zu wenig Geld für alle im Musikbusiness. So, so ist es halt. Auf jeden Fall auf dieser Ebene. Es ist halt wieder wie überall viel zu ungleich verteilt. Und die Zugänge sind halt viel zu schwierig. Also so ein Initiative-Musikantrag, der ist halt auch hochkomplex, ne? Da sitzt du ein paar Tage dran, da musst du dich reinfuchsen, und das ist auch nicht für alle was. Und es ist auch eine super Belastung dann am Ende mit den ganzen Abrechnungen und so, das und der Angst, vielleicht sonst was zurückzahlen zu müssen und das dann hinterher nicht zu können. Und
ja. Das ist der Punkt. Ich habe damals ja auch nach Förderungen geschaut, weil ich fand das eigentlich ein förderwürdiges Projekt. Ich hätte bestimmt auch irgendwo was gefunden, aber was habe ich von 10.000 Euro? Die sind sowieso sofort weg für die Gagen, die ich gezahlt habe. Und der Antrag kostet mich viel mehr Zeit als alles andere, was ich für das Event machen muss. Und dann muss ich im Nachhinein noch rechtfertigen und alles nochmal belegen. Das heißt eben nachträglich auch nochmal Aufwand. Also es hat sich für mich einfach in Summe, wenn man da eingespielt ist, ich kenne Artists, sie haben das dann regelmäßig, das ist dann cool. Aber für mich kam das damals dann auch nicht in Frage, weil es einfach eben ein Riesen-Act ist und es ist nicht geschenktes Geld. Es ist auch verdient auf andere Weise, durch Zeit dann halt und ausfüllen und nachweisen und so weiter. Genau.
Ja, also voll. Also gut, dass du das nochmal auch so deutlich sagst. Das ist das. Das ist kein geschenktes Geld. Man hat ja auch oft einen Eigenanteil, der ja auch,
ja,
also in
stimmt.
Corona-Zeiten war der halt geil, ne? Da war der sehr niedrig. Nur um halt irgendwie 10.000 bis 30.000 Euro zu bekommen, steckst du da halt locker, weiß nicht, wo die gerade sind, aber 40% oder sowas, Eigenanteil da rein. Und das hast du auf dem Konto.
Ja.
Und das musst du auf dem Konto haben.
Ja.
Und das da auch, da sage ich allen, versucht da nicht, denkt erst gar nicht drüber nach, ob man das irgendwie tricksen kann. Das geht nicht. Oder das geht schief.
Mhm.
Das ist spätestens dann, wenn ihr die Abrechnung macht, dann fuckt so ab und dann werdet, also das funktioniert wirklich nicht. Ihr könnt da so gut wie nie was rausschlagen für euch und ihr müsst da die Barmittel, die haben wollen, haben.
Ja. Aber apropos Finanzen und dass da kein Geld liegt, da mag ich noch verweisen, wir hatten ein Interview mit der lieben Anke von Easy gemacht zum Thema GEMA und GVL, weil da auch viel Geld liegen gelassen wird. Sind sich auch viele nicht bewusst. Du weißt das als Label-Owner. Genau, ihr kümmert euch, denke ich mal, auch mit darum, also ich weiß, dass Anke auch mit Labels zusammenarbeitet, aber das ist auch tatsächlich Geld, was viele Artists liegen lassen, also da nochmal der Verweis dahin, ja. Cool.
Auf jeden Fall.
Ja. Okay, danke. Danke, liebe Johanna. Das war auf jeden Fall mal ein mega schöner Einblick überhaupt in eure Arbeit. Gibt weiterhin viel zu tun für Musikerinnen in der gesamten Musiklandschaft. So schön, dass es euch gibt. Wie gesagt, ich glaube, ich kann nochmal einen Gruß ausrichten von der lieben Lisa. Und richte gerne einen Gruß an Scuffy aus. Ich liebe Scuffy, sie war damals auf meinem Festival und ich habe gesehen, die ist auch bei euch. Genau.
Ja, also beziehungsweise da Da will ich jetzt gar nicht so weit rausholen, aber das Kaffee kommt ja auch aus Münster und also die ganz, ganz, ganz ersten Steps, die waren so bei uns in der WG-Küche, glaube ich,
Echt?
von das Kaffee. Ja, da haben wir uns manchmal schon getroffen und dann hat sie gesagt, komm, gib mir ein Thema und dann hat sie gefreestylt drauf. Also auch richtig krass, ja, war ich übertrieben beeindruckt von ihr und das ist ja jetzt auch, das war auch noch vor Corona, ne?
Wow, so lang schon, ja.
Richtig lange her. Also ja, danke schön, dass ich dabei sein durfte und ich werde auf jeden Fall Grüße ausrichten und ja, also auch cool, dass es euch gibt und danke für den Austausch.
Dank dir sehr, Johanna. Dankeschön. Mach's gut. Ciao.